Deutschlandfunk Kultur. Das Feuilleton im Radio.
Ja, gestern war eine Menge los. Also wir haben eben schon drüber gesprochen, die Regierungserklärung, Rede der Kanzlerin und Debatte. Und dann gab es den EU-Gipfel. Und meine Güte, was rauschte da nicht alles durch den Blätterwald vor diesem Gipfel? Zerreißprobe mal wieder, Europa vor dem Ende, Italien steigt aus. Also ich hatte manchmal das Gefühl, dass so eine Lust am Untergang. Wie geht es Ihnen dabei, wenn Sie sowas lesen?
Ja, das stimmt. Und gleichzeitig ist es ist so ernst. Es ist ein bisschen wie die Klimakrise. Ja? Also man muss immer im Grunde mit der Apokalypse arbeiten, um das Unsichtbare irgendwie fühlbar zu machen. Im Moment ist es so, dass Europa sich irgendwie zurechtruckelt. Und es ist nicht mehr zu kriegen, als keiner verlässt den Raum, als bis wir eine Einigung gefunden haben. Und wenn man sich die Geschichte Europas anguckt, muss man sagen, das ist natürlich schon verdammt viel.
Bettina Klein in Brüssel. Es hat ganz schön geruckelt. Vor zwei Wochen war eigentlich schon klar, da wird eine Menge Geld in die Hand genommen. Da war von 500 Milliarden Euro die Rede und das ist dann auch passiert. Ist jetzt alles wieder gut? Friede, Freude, Eierkuchen in der EU?
Na, Friede, Freude, Eierkuchen bestimmt nicht, allenfalls an der Oberfläche. Aber ich bin gleichzeitig auch dankbar für diesen Einwurf, denn ich warne eigentlich auch immer vor diesem EU-Alarmismus. Man muss sich mal klar machen, die Europäische Union ist eine Interessensausgleich- und Kompromissfindungsmaschine und nach meinem Eindruck orientiert man sich zu sehr an einem Ideal, das wir einfach noch nicht haben. Wir haben 27 sehr unterschiedliche Staaten, sehr unterschiedliche Interessen, Nord, Süd, Ost, West und so weiter. Diese Interessensunterschiede treten jetzt natürlich nochmal sehr viel klarer zutage und wie Frau Schmitter sagte, die Lage ist einfach ernst genug. Aus meiner Sicht muss man da nicht noch was dramatisieren. Man muss sich allerdings im Klaren darüber sein, dass man im Interesse der europäischen Währungs- und Wirtschaftszone jetzt zusammenstehen muss. Und nach meinem Eindruck war das Signal gestern schon, dass man das begriffen hat und dass man jetzt, man hat die Kommission beauftragt, weiterzuarbeiten. Aber der ganz große Knatsch ist ja zumindest mal gestern ausgeblieben.
Lag es an dem vielen Geld, das bereitgestellt wurde?
Naja, also wie viel und in welcher Form das bereitgestellt wird, das wird sich ja erst noch zeigen. Also man hat ja diesen Wiederaufbaufonds zunächst mal in Auftrag gegeben, um da die Grundsätze auszuarbeiten. Was man beschlossen hat, das ist ein 500-Milliarden-Paket für Soforthilfe über den Rettungsschirm ESM, über die Europäische Investitionsbank, über das Kurzarbeitergeld, das jetzt gleich in die Hand genommen werden kann. Aber es geht ja weit darüber hinaus, denn wenn wir einen so starken Einbruch in Europa erleben, wie die EZB jetzt vorhersagt, nämlich möglicherweise -15%, muss eine Menge mehr Geld in die Hand genommen werden. Und über die Bedingungen, da herrscht jetzt der Streit und natürlich insbesondere die Staaten Südeuropas, die auch besonders von der Pandemie betroffen sind, die aber gleichzeitig auch mit sehr hohen Staatsschulden und einer sehr viel schwächeren Wirtschaft als Deutschland zum Beispiel in die Krise hineingegangen sind, bestehen natürlich darauf, dass jetzt zum Beispiel auch nicht nur Kredite ausgegeben werden, sondern wirklich richtiges Geld in die Hand genommen wird, das als Zuschüsse, als Beihilfe ausgeteilt wird. Und auch Italien ist von der ganz knallharten Forderung Euro-Bonds heruntergekommen und man sieht so eine Art Landungskorridor, auf dem man sich da zubewegen wird.
Ja, ja, Euro-Bonds sind vom Tisch, Italien offenbar ruhig gestellt. Das Ganze heißt jetzt ja Recovery Fund und ist ja so eine, ja, vielleicht eine abgeschwächte Form von Euro-Bonds. Können Sie das mal versuchen zu erklären, was eigentlich dieser Recovery Fund bedeutet?
Ja, also ein Wiederaufbaufonds, der eben vor allen Dingen für die Zukunft sein soll, der wahrscheinlich erst im nächsten Jahr dann greift, wenn auch die ganzen Folgen sichtbar sein werden. Und die Kommissionspräsidentin von der Leyen hat gestern schon Grundzüge skizziert, ist jetzt beauftragt worden, das in den nächsten Wochen jetzt auszuarbeiten und da den Kompromiss zu suchen, den es im Rat halt noch nicht gibt. Erste Prämisse ist, das wird am noch zu findenden EU-Haushalt am nächsten mehrjährigen Finanzrahmen festgemacht von 21 bis 27. Der muss sehr viel höher ausfallen als ursprünglich geplant. Man hat sich noch nicht mal auf diesen normalen Haushalt verständigen können. Jetzt ist allen klar, da muss sehr viel mehr Geld rein. Das ist der eine Punkt. Und der zweite, die EU selbst wird wohl Kredite aufnehmen an den Finanzmärkten. Die hat ein sehr gutes Rating und dieses EU-Budget wird quasi als Garantie verwendet. Und das heißt, im Unterschied zu den Euro-Bonds, da ist nicht eine gesamtschuldnerische Haftung jedes einzelnen Landes dabei, sondern man haftet anteilmäßig zum eigenen Anteil am EU-Haushalt. So hat man versucht, diesen Streit zunächst mal zu überbrücken und von Euro-Bonds spricht man nicht mehr sehr viel, aber es gibt eben Anleiheformen, gemeinschaftliche Haftung in etwas abgeschwächter Form, die auch mit den Verträgen kompatibel ist und darauf wird es jetzt hinauslaufen. Die Details werden wirklich erst in den nächsten Wochen jetzt ausgearbeitet werden.
Dankeschön, Bettina Klein. Elke Schmitter, ich habe eine Zahl gehört, dass es so eine Zahl jenseits von einer Billion sein könnte. Mein 10-jähriger Sohn, der hier schon häufiger erwähnt wurde in dieser Sendung, der hat mal kürzlich zu mir gesagt, wenn die das Geld brauchen, warum drucken die nicht einfach mehr Geld? Und ich habe das dann versucht zu erklären. Wird ihnen manchmal auch ein bisschen schwindelig bei der Idee, was ist denn das Geld noch wert, wenn es...
Naja, es gibt hier eine sehr interessante ökonomische Schule, die heißt Modern Monetary Theory, die genau das sagt. Die sagt, die EU kann genauso wie die USA Geld drucken. Das ist die Aufgabe des Staates, die Geldmenge zu kontrollieren. Und die Verwechslung, die wir intuitiv immer wieder machen zwischen einem Privathaushalt und einem Staatshaushalt, die verunklart die Diskussion darüber, was man jetzt eigentlich tun soll und was rational ist, enorm. Weil jeder geht zunächst mal, wenn es um Geld geht, von seiner privaten Erfahrung aus. Und die heißt, na, sagen wir mal, ich verdiene die Summe X im Jahr und wenn ich mich um das Dreifache verschuldet habe, dann sieht es nicht gut aus. Das werde ich nicht abbezahlen können. Das heißt, ich hinterlasse meinen Kindern Schulden. Und mit dieser Metaphorik betrachten wir den Staatshaushalt. Das ist aber nicht richtig, weil der Staatshaushalt nach anderen Regeln funktioniert als der Privathaushalt. Und deswegen kommen diese ganzen Begriffe wie Schulden, Haftung, die verunklaren eigentlich, denke ich, das ökonomische Problem, um das es im Moment geht. Und es wird ja faktisch Geld gedruckt. Und wir haben bei der Bankenkrise die Erfahrung gemacht, dass unendlich viel Geld nachgedruckt werden kann, ohne dass es eine Inflation gibt. Das heißt, im Grunde genommen hat sich die ökonomische Wissenschaft mit dem, was sie uns immer erzählt hat, sowieso schon blamiert. Und ich glaube, da wäre es an der Zeit, die Diskussion mal neu aufzumachen.
Sie haben da keine Sorge.
Ich bin ja keine Ökonomin. Ich sehe nur, dass die Ökonomen, die bisher gesagt haben, wir haben es im Griff, die haben es offenbar nicht im Griff. Das hat man bei der Bankenkrise gesehen. Und Gelddrucken hat uns nicht in die Krise geführt, sondern aus der Krise raus.